Du wirst nicht unterlassen, zu bemerken, dass in diesem Auftritt ganz vorzüglich die poetische Schönheit mit dem einfachsten Ausdruck eines zerrissenen Gemütes verschmolzen ist. Die erste Unterredung im Garten hat einen romantischen Schwung, aber sie hat auch ebensolche Ausdrücke der innigsten Zärtlichkeit, wie sie unmittelbar dem Herzen und der von Liebe erfüllten Fantasie entschlüpft. Romeo ist nicht mehr niedergeschlagen. Die Hoffnung, die blühende jugendliche Hoffnung, hat sich seiner bemächtigt. Fast fröhlich wartet er auf Nachricht. Er nennt das selbst nachher den letzten Lebensblitz. Dergleiche Züge gehören ganz Shakespeare.
Es wird öfters behauptet, und wahrscheinlich mit Recht, dass Carolines Ehe mit Schlegel eher eine Freundschaft als eine Ehe ist. Ein intellektuelles, symbiotisches Verhältnis. Jahre später schreibt Caroline selber darüber in einem Brief an Julia Goethe.
Dagegen hätte ich behutsamer sein sollen, die Heirat mit ihm nicht einzugehen, zu der mich damals mehr das Drängen meiner Mutter als eigener Wille bestimmte. Schlegel hätte immer nur mein Freund sein sollen, wie er es sein Leben hindurch so reichlich, oft so edel gewesen ist. Nun sind wir aber noch am Anfang der Jena-Zeit. Für Caroline sind diese Jahre produktiv und zufriedenstellend. Für die Jena-Gruppe ist Caroline Bezugsperson. Sie pflegt Kontakte außerhalb der Gruppe und bemüht sich um das Weiterleben des Kreises. Carolines andere Haupttätigkeit während dieser Jahre ist als Redakteuse und Sekretärin der vom Jena-Kreis verschaffenen Zeitschrift Athenäum. Die Zeitung entsprang aus einer Idee Friedrich Schlegels, als er 1797 in Berlin ist.
Ein Journal von uns beiden ist bloß ediert, sondern ganz allein geschrieben, ohne alle regelmäßigen Mitarbeiter, wo weder Form noch Stoff weiter bestimmt wäre, außer dass alles, was ganz unpopulär wäre. Ich hoffe, dass auch Caroline durch die Schönheit des Unternehmens angefeuert werden wird, mehr teilzunehmen als bisher.
Am Anfang ist Caroline nicht so begeistert von der Idee eines gemeinsamen Journals, denn sie will, dass August Wilhelm sich der Shakespeare-Übersetzung widmet. Schließlich werden beide, sowohl das Journal als auch die Übersetzung, durchgeführt. Im Februar 1999 schreibt sie ein Novalis.
Wir sind sehr fleißig und glücklich. Seit Anfang des Jahres komme ich wenig von Wilhelms Zimmer. Ich übersetze das zweite Stück Shakespeare, Jamben, Prosa, mitunter Reime sogar.
Immer wieder versucht Friedrich Schlegel, Caroline zu überzeugen, dass sie selber etwas für das Athenäum schreiben soll.
Lassen Sie sich weder durch Wilhelms Treiben noch Ihre Arbeitsscheu den Gedanken verlieren, selbst Beiträge zu geben. Wenn Sie dies aber auch nicht gleich können oder wollen, so bleibt Ihnen doch sehr viel übrig, durch Teilnahme und Rat unseren Eifer zu verdoppeln und zu berichtigen. Ich habe immer geglaubt, ihre Naturform wäre die Rhapsodie.
Carolines Rolle bleibt hauptsächlich eine praktische. Sie schreibt zwar einen Romanentwurf, der gedruckt wird, der aber nie ausgearbeitet würde.
Der Hauptgegenstand des Romanes wäre ein Weib, das wir Gabriele nennen wollen. Ein selbstständiges und zugleich ein liebenswürdiges Wesen. Die Torheit müsste auf den ersten Blick stärker bei ihr hervorschimmern als die Vernunft. Sie wäre ihre verführerische Seite, die sie selbst mehr als Frohsinn als als Leichtsinn geltend machte. Aber im Innern wohnt Würde. Adel, der heiligste Ernst eines schönen Herzens. Ihr Geist müsste hell sein, ihr angeboren und auch ausgebildet. Die allzu rege Empfänglichkeit dürfte ihn zuweilen verwirren und nur ganz verblendend dürften wir sie nicht sehen. Selbst wo sie mit Leidenschaft liebt und wo ihre Leidenschaft Unrecht hat, muss sie es anderen fast wissen und nur sich durch eine andere Ausflucht täuschen. So kann sie hoffen, die Fehler oder die Mängel eines Geliebten zu besiegen oder zu ergänzen. Sie darf ganz hingegeben lieben, aber wenn der nächste Augenblick nach einer glücklichen Stunde sie auffordert, so muss sie sich ganz auf sich alleine verlassen können. Not, Liebe, Genuss müssen die vielleicht vernachlässigste Überlegung mit Blitzstrahlen wieder in ihr erleuchten, statt sie zu verfinstern. Sie kann hingerissen werden, ohne sich hintendrein als die Betrogene zu fühlen. Der ist der Betrogene, der sie getäuscht zu haben glaubt. Vorurteilsfrei durch Instinkt soll ihr das Raisonnement mehr Gründe gegen andere als für sich leihen. Die äußere Sitte schont sie in allem, nicht sowohl aus Grundsatz als gewohnter Bescheidenheit. Sie soll glänzend sein, wenn sie lebhaft wird, aber nicht immer gleich sich als lebhaft ankündigen. Mögen manche nur häusliche Tugenden in ihr kennen. Ohne sich selbst eigentlich zu kennen, mag sie früh in die Welt geworfen werden. Keine zärtlichen Bande knüpfen sie an ihre erste, fast bedeutungslose Jugend. Sie hat noch nach dem Tode ihres Vaters keine nahen Verwandten. Ein Mann, an den sie verheiratet wurde, starb früh. Ihr Nachdenken muss erwachen, indem sie so alleine vor den Toren eines Daseins sieht, dessen Fülle sich in ihr zu bewegen anfängt. Ihr Nachdenken, ihr dennoch unbefangenes Zeittrauen, aber kein stolzes Bewusstsein, noch sichere Rechnung auf einen Himmel auf Erden, der dem in ihrer Brust entspräche. Wir können vielleicht annehmen, dass ihr Vater ein Gelehrter war und sie ihre Mutter früh verlor. Allein neben ihrem Vater bekam sie manche Kenntnis, ohne dass diese in wahre Verbindung mit ihrem Geiste stande. Nur späterhin kam sie ihr zu Hilfe. Ihr Vater mochte ein Philolog sein und ihr vom Homer und von Sapphio vorsagen und sich dagegen von ihr auf dem Klavier spielen und Romanzen vorsingen lassen. Es dürfte ihm nicht an Sinne und Seele fehlen, wie man sieht. Aber es gibt Menschen, die solche haben und doch nicht eigentlich mitteilen können, denen es dabei auch an umfassenden Begriffen mangelt und meinen, das Erhabene sei bloß für sie auf ihrer Studierstube und in ihren Büchern da. Hier erkennen sie es nur, denn die lebendige Welt kennen sie ja nicht. Gabrielens Schönheit brachte sie an den Mann. Dieser Mann war jung und brav, aber übrigens nicht so, dass er ihr den Kopf, ihr Herz aus dem Schlummer der Kindheit hätte wecken können. Er hinterließ ihr ein kleines Vermögen. Sie kehrte in ihres Vaters Haus zurück, bis dieser starb. In diesem Zwischenraum lernte sie Wallen kennen. Sie ist noch nicht 20 Jahre.
Wie alles Autobiografisches enthält auch dieses Fragment Projektionen im wörtlichen Sinne von Entwürfen. Und es wäre müßig, darüber zu spekulieren, ob diese Entwürfe realistisch, stilisiert, wahrheitsgetreu oder erdichtet ist.
Der Höhepunkt des Jena-Kreises lässt sich auf die zweite Jahreshälfte von 1799 fixieren. Im Haus Schlegel herrscht ein reges Kommen und Gehen. Der Kreis wird größer, aber nur kurzfristig. Im Winter schreibt Caroline.
So sieht unsere winterliche Gesellschaft ganz anders aus als unsere sommerliche. Wir sehen fast niemand außer uns. Die bloßen Bekannten haben sich ziemlich von den Freunden geschieden.
Der Kreis fängt an zu bröckeln. Das Athenäum erntet Kritik von der literarischen Öffentlichkeit. Friedrich Schlegels Roman Luzinde ist ein Misserfolg. Und zu dem Verfall trägt auch der sogenannte Atheismusstreit bei. Fichte, von den Frühromantikern verehrt, erhält wegen Atheismus in seinem Aufsatz mit dem Titel »Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung« eine Anklage und muss Jena verlassen. Die Frühromantiker fühlen sich und ihre Geistesfreiheit von diesem intellektuellen Hass angegriffen. August Wilhelm Schlegel schreibt an Novalis.
Von Fisch des Händeln über den lieben Gott werden sie aus dem Intelligenzblatt der Literaturzeitung unterrichtet werden. Der wackere Fichte streitet eigentlich für uns alle, und wenn er unterliegt, so sind die Scheiterhaufen wieder ganz nahe herbeigekommen.
Caroline schreibt an Luise Gotter.
Nur mit Kummer kann ich dir von dem schreiben, wonach du mich fragst, von der Fichtschen Sache. Glaub mir, sie ist schlimm für alle Freunde eines ehrlichen und freimütigen Betragens. Wie du von der ersten Anklage, die von einem bigotten Fürsten und seinen teils katholischen, teils herrenhutischen Ratgebern herrührte, zu denken hast, wirst du ungefähr einsehen. Er wird verlassen und gemieden.
Caroline versucht, die Gruppe zusammenzuhalten, kommt aber in finanzielle Schwierigkeiten. Der Kreis bekommt wenig Anklang auf dem literarischen Markt. Die Mitglieder können also ihre gemeinsame Arbeitsweise nicht unterhalten. August Wilhelm verdient wenig als Professor in Jena und Friedrich verdient noch weniger. Carolines Erbschaft vom Tod ihres Vaters ist längst aufgebraucht. Ökonomisch kann die Gruppe nicht mehr zusammenhalten. Caroline ist auch gesundheitlich am Ende ihrer Kraft. Während in jenen Jahren gibt es zwei Menschen, die Caroline über alles andere schätzt und die ihrerseits Caroline Liebe und Glück schenken. Die eine ist Carolines Tochter, Auguste, der andere Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Auguste wird eher als Partnerin ihrer Mutter betrachtet. Sie ist das einzige Kind und vertrauteste Freundin Carolines. Sie ist erst 13, als sich der Jene-Kreis bildet, ist aber vollwertiges Mitglied im Leben der Erwachsenen. Sie ist hübsch, altklug, verwöhnt, sensibel und ganz auf Caroline fixiert. Innerhalb des Kreises hat Auguste eine Sonderstellung und ist ganz in den Herzen der Frühromantiker eingeschlossen. Mädchenkinder werden von den Frühromantikern aufgrund ihrer zugleich utopischen und erotischen Unschuld, ihres Naturseins und der gemeinen Freiheitsbedürfnisse der Kinder und der Dichten verehrt und geliebt. Schelling lernt Caroline schon in 1797 in Dresden kennen. Ein Jahr später wird er als Professor an die Jena Universität berufen. Er ist 23 Jahre alt, 12 Jahre jünger als Caroline. Bald wird Schelling zum ständigen Gast im Schlegels Haus. Caroline ist von ihm begeistert, so wie er von ihr. Sie verlieben sich ineinander, wissen aber, dass diese Liebe unterdrückt bleiben muss, denn sie könnte das Fortbestehen des Jene-Kreises gefährden. Es muss eine sehr schwierige Zeit, besonders für Caroline, gewesen sein. Sie ist der Mittelpunkt der Jene-Gesellschaft. Sie organisiert, vermittelt, kocht und ist dem Kreis völlig hingegeben, wohl auf Kosten ihrer eigenen Bedürfnisse. Das Verhältnis bleibt nicht lange verborgen. Der Kreis reagiert unterschiedlich darauf, wobei August Wilhelm sich zurückhaltend verhält. Ab 1800 ist er sowieso häufiger in Berlin als jene und hat dort seine Freundin Sophia Bernardi. Andere Mitglieder sind eifersüchtig und gehässig. Im Spätherbst 1799 ist Caroline mit einem Nervenfieber schwer krank. Sie entschließt sich, mit Auguste nach Bocklet ins Kurbad zu fahren. Unterwegs unterbrechen sie die Reise in Bamberg und schreiben gemeinsam an Schelling. Schelling besucht sie dort und schreibt daraufhin an Schlegel:
Vor wenigen Tagen bin ich von meiner Reise nach Schwaben zurückgekommen und habe Caroline vollkommen hergestellt, dagegen Auguste krank gefunden. Doch wird sie in wenigen Tagen so weit hergestellt sein, dass wir nach Bamberg zurückkehren können.
Auguste hat die Ruhe und trotz Schellings Versuche, sie mit der neuen Braunschen Methode zu heilen, stirbt sie am 12. Juli 1800. Ihr Tod ist ein Schock für den ganzen Kreis. August Wilhelm schreibt am 14. September Antik:
Es ist, als hätte ich all meine Tränen hierauf gespart und manchmal habe ich ein Gefühl gehabt, als sollte ich ganz in Tränen aufgelöst werden. Wenn die geliebten Wesen in unserer Gesinnung leben, wie du sagst, so hätte Auguste nie mehr gelebt als jetzt. Ich wusste zwar, dass ich sie sehr liebte, aber ihr Tod hat alle noch verborgene Liebe ans Licht gerufen.
Schelling fühlt sich für den Tod Augustes verantwortlich und macht sich Vorwürfe und Selbstmordgedanken. Dorothea Witt, Friedrich Schlegels Frau, sieht den Tod als Zeichen für Carolines verbotene Liebe. Verzweifelt versucht Caroline, Abstand von Schelling zu schaffen. Statt seine Liebhaberin zu sein, will sie sich in der Rolle einer Mutter darstellen.
Als deine Mutter begrüße ich dich. Keine Erinnerung soll uns zerrütteln. Du bist nun meines Kindes Bruder. Ich gebe dir diesen heiligen Segen. Es ist fortan ein Verbrechen, wenn wir uns etwas anderes sein wollen.
Sie trennen sich. Aus Carolines Briefe aus dieser Zeit ist jedoch ihre Liebe zu Schelling eindeutig. Sie kann nicht mit ihm leben und kann genauso wenig ohne ihn weiter existieren. Verzweifelt, doch leidenschaftlich gefühlsvoll, schreibt sie in den Jahren zwischen 1800 und 1803 an Schelling.
Oh, ich hab dich schrecklich lieb, unbegreiflich lieb, und nun wird es erst ganz an den Tag kommen. Könnte ich dir nur meinen Sinn einflößen, alle Spannung weghauchen, dich selbst festhalten in deiner Anmut, bei deiner leichteren Stimmung. Süßes Herz, du bist auch liebenswürdig, der Himmel ist nur noch nicht klar. Wolken fliehen hin und her, der Sturm jagt sie vor das Angesicht der Sonne. Kein Klima gibt es auf der Erde ohne Wolken, aber nur im Norden steigen sie so unaufhörlich wieder empor. Komm in meinen Süden, komm, du Geliebtester aller Menschen. Weise nun deine Caroline nicht zurück. Überdenke alles, mein Dasein liegt in deiner Hand. Verwirre mich nicht, fühle, dass ich dich liebe, dass du mein einziger Freund bist.
In diesen 3 Jahren schreibt Caroline fast ausschließlich an Schelling und an Schlegel in Berlin. Ihre Briefe an ihren Mann sind wie immer freundlich und emotionslos. Sie versucht, ihn aus Berlin nach Jena zurückzuholen, in der Hoffnung, dass er den alten Kreis wieder aufbauen kann. Schlegel seinerseits weiß, dass es kein Leben mehr für ihn in Jena gibt, weder im Kreise noch mit seiner Frau. Am 17. Mai 1803 lassen sie sich scheiden. Ein Monat nach der Scheidung ziehen Caroline und Schelling von Jena weg und lassen sich in Mürhat bei Schellings Eltern trauen. Am Ende des Jahres ziehen sie nach Würzburg, wo Schelling von der Universität berufen worden ist. Weder für Caroline noch für Schelling ist diese Zeit ganz glücklich. Schelling ist wohl etwas zu kühn für dieses eher religiöse Würzburger Institut. Caroline ist auch nicht beliebt. Die Professorenfrauen sind neidisch auf Carolines Intelligenz.
Die Törin, es wäre zweckmäßig für ihre Lage, wenn sie wüsste, wie man eine gute Suppe kocht und eine Wäsche behandeln muss.
Auch Friedrich und Dorothee Schlegel verleumden sie. Sie schreiben an Caroline Paulus, die im gleichen Haus wie Schellings wohnt.
Wunderbar ist es freilich, dass Sie nun mit Madame Schelling unter einem Dach wohnen. Doch so wunderbar nicht, da ja auf jedem fruchtbaren Weizenfeld Dorn und Distel, Lolch und anderes schlechtes Gesäme sich einzunisten pflegt. Gott gebe, dass der Teufel Sie bald holen mag, und zwar mit der gehörenden Feierlichkeit und Lärm nach Standesgebühr. An Gestank wird es ohnehin nicht fehlen.
Als Würzburg durch den Krieg Napoleons aus dem bayerischen Staat herausgelöst wird, nehmen Schellings diese Gelegenheit, die Stadt zu verlassen. Caroline schreibt an Julia Gotte im März 1806.
Schelling hat sich bereits aus der Schlinge gezogen, indem er sie zerriss. Er hat von Anfang an den Weg genommen, lieber alles aufzugeben, als sich einer zweideutigen Lage hinzugeben. Hat daher an nichts teilgenommen, weshalb man ihn als Übergegangenen ansehen konnte. Keine Kollegia angekündigt, schließlich am 6. März den neuen Diensteid nicht geleistet. Und wir gehen gleich nach Ostern von hier weg, zu meiner großen Freude.
Sie ziehen nach München um. Caroline muss aber erst in Würzburg bleiben und die Wohnung auflösen. In dieser Zeit ist sie krank. In München bleiben sie von Kriege ziemlich verschont, denn München ist mit Napoleon alliiert. An Luise Gotte schreibt sie:
Unser Geschick hat uns allen kriegerischen Szenen bis jetzt entzogen. Wir haben weder den Sieger noch Besiegte zu sehen bekommen. Besiegte sind wir zwar sämtlich. Ich lebe hier in der Hauptstadt, als wenn ich auf dem Lande lebte, nach meiner gewöhnlichen, stillen Weise. Wir haben ein Logis und ich sehe die Tiroler Berge aus dem Fenster. Mein Mann ist sehr heiter, sehr gesund und so platziert, wie er es sich nur wünschen könnte. Er hat als Mitglied der Akademie der Wissenschaften seine ganze Zeit für sich und ein Gehalt, das ihn vor Sorge schützt.
Caroline ist stolz auf Schellings Erfolg. In einem weiteren Brief an ihre Freundin Luise schreibt sie ausführlich über die Privilegien und Titel, die dem Schelling von dem König verliehen sind.
Mir macht es in dies einiges Vergnügen, dass mein Mann es so weit wie mein Vater gebracht hat.
In diesen Jahren mit Schelling schreibt Caroline zum ersten Mal selber. Zwischen 1805 und 1807 erscheinen 6 Rezensionen in der Allgemeine Literaturzeitung. Gisle Dischner in ihrer Biografie über Caroline meint dazu: Es sind Meisterstück literarischer Polemik, voll romantischer Ironie, im besten jener Stil aus der Blütezeit der Gruppe. Kurz nachdem Schelling vom König zum Generalsekretär der Akademie der Bildenden Künste ernannt wurde, kommen Tieck, Sophia Bernardi, Clemens und Bettine Brentano nach München. Caroline denkt wohl, dass etwas von den jenen Jahren wieder aufflammen könnte, ist aber enttäuscht.
Mein Kummer ist nur, dass sie alle miteinander nichts mehr dichten. Ach, wie sind jene von der Bahn abgewichen. Ich habe sie alle in ihrer Unschuld, in ihren besten Zeiten gekannt.
Im September 1809 reisen Schellings zu seinen Eltern in Marlbronn. Dort, am 7. September, nachdem sich Caroline beim Wandern die Röhre zugezogen hat, stirbt sie. Sie ist 46 Jahre alt. Auf ihrem Grabstein kann man heute lesen: Hier ruht Caroline Dorothea Albertine Schelling, geborene Michaelis. Das Grab der treuen und ewig Geliebten bezeichnete mit diesem Stein ihr hinterbliebene Gatte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Jedes fühlende Wesen stehe mit Andacht hier, wo die Hülle schlummert, die einst das edelste Herz und den schönsten Geist einschloss.
Ihr habt die vierte Sendung gehört im Zyklus Autorin der Romantik in der Hälfte vom Äther. Die Sendung war über Caroline Schlegel. Am nächsten Donnerstag geht es weiter mit der fünften Folge von Autorin der Romantik. Und zwar geht es in der Sendung nochmal über Bettina Brentano und zwar vor allem über ihr politisches Engagement. Von der Zensur schikaniert, soll die gebürtige Frankfurterin Bettina das Bürgerrecht der Stadt Berlin innerhalb 8 Tagen erwerben. Ihre freche, weibliche, das heißt nicht der Tradition der Männer stehende Antwort führt zu einem Prozess, in dessen Verlauf sie das Bürgertum höher stellt als den Adel und noch höher die Klasse des Proletariats. Wie sie als Frau eines Adligen zu solchen Aussagen kommt und weshalb es von ihr heißt, sie sei die einzige freie Stimme Deutschlands, wird in der Sendung dargestellt. Thank you.